schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler, ich bin Mindful Empowerment Coach und heute wartet mal wieder ein Special Interview auf dich mit der wunderbaren Isabel Drescher und ich spreche mit Isabel darüber, wie man schlechte Gewohnheiten ändern kann und warum wir eigentlich schlechte Gewohnheiten haben, warum es uns manchmal so wahnsinnig schwerfällt, obwohl wir wissen, dass es nicht gut ist, wir uns trotzdem auf eine bestimmte Art und Weise verhalten. Und Isabel ist eigentlich Nichtrauchercoach und ausgebildete Psychologin. Und sie teilt mit uns heute ihre besten Tipps, ihre besten Ratschläge, wie man eben ja sozusagen nicht so zielführende oder nicht so gesunde Verhaltensweisen und Gewohnheiten verändern kann. Und selbst wenn du nicht rauchen solltest und eigentlich schon total gesund lebst, kannst du mit Sicherheit trotzdem eine Menge aus diesem Podcast mitnehmen, aus diesem Gespräch mit Isabel. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit ihr zu sprechen. Ich konnte selber ganz viel daraus für mich mitnehmen und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit dem Interview. Ich freue mich ganz, ganz besonders, heute einen ganz wundervollen Menschen hier mit mir im Gespräch zu haben. Und zwar ist es Isabel Drescher. Und Isabel ist Nichtrauchercoach, hat Psychologie studiert. Und wir hatten uns vor 4 Wochen, glaube ich, mittlerweile ist schon her, haben wir uns mal auf einen Kaffee getroffen. Und es war alles so spannend, was Isabel erzählt hat, dass ich gesagt habe, komme, was wolle, ich brauche dich im Podcast. Und jetzt ist sie hier. Hallo Isabel.
Hi Laura.
Ich freue mich total. Danke, dass
ich
du da bist.
Auch.
Magst du dich nochmal selber ein bisschen vorstellen, erzählen, was du gerade machst, was man als Nichtrauchercoach macht, wie man Nichtrauchercoach wird?
Ja. Also ich bin Nichtrauchercoach geworden, weil ich selber geraucht habe. Ich habe zum Schluss sogar 2 Schachteln am Tag geraucht. Das ist mir total peinlich, das zu sagen, aber das hört sich irgendwie so, so blöd an. Aber ich habe in der Gastronomie gearbeitet, ich habe Sprachen studiert erst, bevor ich dann Psychologie später studiert habe. Und das war vom Nichtraucherschutzgesetz und da kam ich dann auf 2 Schachteln am Tag. Und ich wollte immer mit dem Rauchen aufhören und habe es dann so ganz klassisch mit Willenskraft versucht, also so nach dem Motto durchhalten und dann geht hoffentlich das Gefühl, eine rauchen zu wollen, dann von alleine weg. Aber das ging halt nicht weg, ne? Ich hatte dann halt immer das Gefühl, wenn ich nicht geraucht habe, dass mir was gefehlt hat und es ging mir schlecht und ich hatte keine Lust mehr, Party zu machen mit meinen Freunden oder sowas, weil ich dachte, warum soll ich Party machen, wenn ich nicht rauchen kann? Das gehört doch zusammen. Und ja, und ich bin einfach nicht gut im Verzichten. Und dann habe ich immer weiter geraucht und ich habe es irgendwann aufgegeben und habe mir gedacht, so, naja, wenn ich irgendwann schwanger bin oder sowas, dann höre ich ja von alleine mit dem Rauchen auf und habe es dann immer so in die Zukunft verschoben, aber war eigentlich unglücklich mit dem Rauchen. Obwohl es auch Situationen gab, in denen ich gerne geraucht habe.
Klar.
Also die Zigarette nach dem Essen oder zum Kaffee oder so. Ja, und dann kam irgendwann ein Bekannter zu mir und hat mich gefragt, ob ich mir sein Nichtraucherseminar anschauen kann, was er entwickelt hat und ihm Feedback geben kann. Und ich habe dann ja gesagt, aber habe ihm auch gleich gesagt, ich werde bestimmt nicht mit dem Rauchen aufhören. Denn ich habe schon oft versucht und ich bin dafür einfach nicht gemacht. Und er hat gesagt, nein, ist kein Problem, setz dich einfach rein, schau es dir an und sag mir, wie du es findest. Und dann habe ich mich da reingesetzt, als Raucherin bin ich da reingegangen und bin auch in der ersten Raucherpause rausgerannt und habe mir eine angezündet, ganz erleichtert. Denn wir haben ja die ganze Zeit über das Rauchen gesprochen und ich hatte unglaublich Lust, eine zu rauchen. Und in der zweiten Pause bin ich auch raus und habe eine geraucht. Und in der dritten Pause schon habe ich ihn gefragt, ob ich noch rauchen muss.
Krass.
Also da hatte sich schon irgendwie meine Einstellung zum Rauchen verändert. In der vierten Pause habe ich mir die Zigarette dann echt reingequält, weil er gesagt hat, man soll bis zum Schluss weiter rauchen. Und dann habe ich in der fünften Pause meine letzte Zigarette geraucht und ich habe die nicht mehr aufgeraucht. Also ich habe dann wirklich noch so 2, 3 Züge genommen und das war so ekelhaft. Ich habe mich echt fast übergeben. Und das war die letzte Zigarette, die ich geraucht habe.
Was ist da passiert in dem Seminar?
Ja, das war einfach echt magisch. Also meine Einstellung zum Rauchen hat sich verändert. Es war vorher immer so, wenn ich mit dem Rauchen versucht habe aufzuhören, so nach dem Motto, ich will rauchen, aber ich darf nicht. Und nach dem Seminar war es so, ich will gar nicht mehr rauchen. Ja. Ich bin froh, dass ich das Zeug endlich los bin.
Ja.
Und es ging nicht um die Folgen beim Rauchen. Also es ging gar nicht darum, dass Rauchen krank macht oder sowas, das wusste ich ja schon vorher, sondern im Seminar ging es darum, dass man sich die Vorteile beim Rauchen anschaut, die vermeintlichen. Mhm. Also ne, Rauchen hilft gegen Stress, macht die Party schöner, hilft bei der Verdauung, ist so schön in der Pause, passt zum Kaffee und so. All diese Sachen haben wir uns angeschaut und am Ende des Seminars war mir klar, ich brauche keine Zigaretten und ich will auch nicht rauchen. Ja. Und es war die absolute Befreiung. Also ich habe am Anfang noch an Zigaretten gedacht, oft sogar, aber nicht mit so einer Wehmut, sondern immer, wenn ich dran gedacht habe, dachte ich,
cool. Eine Erleichterung wahrscheinlich auch eher.
Cool, jetzt hatte ich eine geraucht früher, aber ich brauche keine mehr.
Ja.
Und das Tolle war, ich konnte alles so machen wie vorher auch. Alle meine Freunde haben natürlich weiter geraucht. Die haben jetzt nicht aufgehört zu rauchen, aus Solidarität oder sowas. Aber es hat mich nicht gestört.
Ja.
Und nach 3 Wochen hatte ich das Gefühl, ich hätte nie geraucht. Also dann kommt ja dieses Gewohnheitsding, ne? Wenn du eine alte Gewohnheit ablegst und eine neue einschleifst, dann dauert es ja ungefähr 3 Wochen, sagt man. Und dann ist das neue Verhalten normal.
Krass.
Ja, und das ist, also ich bin jeden Tag dankbar dafür, dass ich nicht mehr rauchen muss, weil ich natürlich einen Haufen Stress weniger habe. Ich habe eine kleine Tochter, die ist 3. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt auf dem Spielplatz jede Stunde hinterm Baum verschwinden und heimlich eine rauchen oder sowas, das wäre ja Stress pur.
Ja, und für die Kleine ja auch einfach.
Ja. Und deswegen bin ich einfach glücklich und dankbar, dass ich nicht mehr rauchen muss. Und ja, und dann fand ich das so toll, dieses Nichtraucherseminar, dass mir eigentlich schon kurz danach klar war, ich will das beruflich machen. Ich will das weitergeben und ich möchte Leuten, die mit dem Rauchen aufhören wollen, zeigen, wie das geht. So.
Spannend. Und dann, wie ist dein Weg dann weitergegangen?
Es hat dann noch ein Jahr gedauert und dann habe ich selber diese Seminare angefangen zu geben. Und es war, am Anfang dachte ich, oh Gott, ich werde bestimmt Schwierigkeiten haben, vor so vielen Leuten zu sprechen oder so. Aber ich habe das erste Seminar gehalten und ich bin... Ich hab losgelegt und es ging sofort. Und es war sofort, habe ich gemerkt, das ist meins.
Also du hast damals in dem Seminar deine Passion gefunden, so deine Leidenschaft, deine Begeisterung, wo so alles in dir aufgegangen ist und du sofort wusstest, das ist es.
Ja.
Und dann hast du ungefähr ein Jahr gebraucht, dann hattest du dein erstes Seminar. Und du hast jetzt gerade gesagt, dass du auch dachtest, oh Gott, ne, kann ich vor so vielen Leuten überhaupt sprechen und so weiter. Und das jetzt, ich glaube, es gibt relativ viele Zuhörer, die an einem ähnlichen Punkt sind, im Sinne von, die haben ihres gefunden oder sind gerade dabei, so ihre Sache zu finden, das, wofür sie brennen. Und dann kommt aber ja sofort die Angst, ne? Oh Gott, wenn ich jetzt irgendwie damit rausgehe und was, wenn ich das nicht so gut kann oder was, wenn es nicht funktioniert, was, wenn ich ausgelacht werde, was, wenn ich mir die Worte fehlen, wenn ich davon stehe. Was hat dir damals geholfen, als du damit angefangen hast, diesen Mut zu haben und irgendwie, was waren so die 2, 3 Dinge, wo du rückblickend sagen würdest, das hat dir geholfen?
Also ich habe... Nach der Schule bin ich ja nach Frankreich gegangen, 1,5 Jahre nach meinem Abitur. Und da hatte ich überhaupt kein Selbstbewusstsein. Also in der Schule war es so, dass ich mich immer gedrückt habe vor Referaten und so weiter. Ich habe lieber eine 6 eingesteckt, als mich da vorne hinzustellen. Und als ich nach Frankreich gegangen bin, da habe ich beschlossen, ich kann so nicht weiterleben. Ich möchte selbstbewusst werden. Und dann habe ich so einen Trick angewandt, der ist mir einfach so eingefallen. Ich bin auch wirklich so dankbar, dass er mir eingefallen ist. Denn ich habe mir einfach gedacht, hier in Frankreich kennt mich keiner. Ich tue jetzt so, als wäre ich selbstbewusst. Und dann, weiß ich noch, war ich in so einem Sprachkurs und ich hatte richtig doll Angst, was zu sagen vor den anderen. Aber ich habe mich dann einfach gemeldet und habe so getan, als wäre ich selbstbewusst. Also ich habe so eine Rolle gespielt.
Fake it till you make it.
Genau.
Ja.
Und den anderen ist es natürlich nicht aufgefallen. Ich war super aufgeregt, aber das fühlt sich ja innen nochmal anders an, als es nach außen wirkt. Und es hat super funktioniert. Und so habe ich mir langsam aber sicher mein Selbstbewusstsein aufgebaut.
Das heißt, du hast es einfach so getan, als ob erstmal. Und dann hast du dich wahrscheinlich einfach anders verhalten. Du hast eine andere Körpersprache und hast dann auch andere Erfahrungen gemacht, die dich wahrscheinlich darin positiv bestätigt hat.
Genau.
Und dann wurde es immer leichter, ne? Und
genau.
Dann,
ich habe mich halt sofort gemeldet und habe mich als erstes vorgestellt in dem Kurs, was ich vorher nie gemacht hätte und war super aufgeregt, aber habe gemerkt, okay, es funktioniert.
Ich sterbe nicht.
Das ist gar nicht schlimm.
Ja.
Und die anderen reagieren sogar positiv auf mich. Genau, und so habe ich das langsam aufgebaut, mein Selbstbewusstsein. Und mit dieser Erfahrung, die ich schon mal gemacht hatte, bin ich halt auch in mein erstes Seminar reingegangen. Das heißt, ich habe einfach so getan, als hätte ich noch nie in meinem Leben was anderes gemacht. Also ich bin eben in diese Rolle Seminarleiterin reingeschlüpft, wie ein Schauspieler in seine Rolle reinschlüpft. Und die Leute, die da saßen, die haben das natürlich nicht in Frage gestellt, weil die wussten ja nicht, dass es mein erstes Seminar ist. Also ich habe auch das nicht gesagt.
Ich glaube, das ist auch, also danke da auch für deine Ehrlichkeit, weil ich glaube, das ist so wertvoll und das ist tatsächlich was, was ich auch angewendet habe. Vor über 5 Jahren habe ich so Project Laura gestartet, habe ich das damals genannt. Ich war da an einem ähnlichen Punkt, also auch so ein bisschen lost und habe dann auch gesagt, wie bin ich, wenn ich mich liebe? Ja, wie bin ich, wenn ich selbstbewusst bin? Wie bin ich, wenn es mir gut geht? Ne? Welche Entscheidung treffe ich? Mit wem treffe ich mich? Wie rede ich? Was, also wie gestalte ich mein ganzes Leben? Und dieses fake it till you make it, also tu so, als ob, bis du es bist, ja, bis du es wirklich, bis es in dich übergegangen ist, das ist so ein tolles Instrument oder so ein, also das ist für unser, weil unser Verstand kann ja nicht unterscheiden, ob es gerade wirklich so ist oder wir nur so tun. Und wir benutzen die gleichen Muskeln, also das ist so, ob wir es uns nur vorstellen oder ob es tatsächlich so ist. Und ich kann das jedem, der gerade zuhört, auch wirklich nur empfehlen, tu so, als ob, bis du es bist. Also eine andere Technik, die mir auch hilft, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, was ich oft mache, weil es ist ja eigentlich vielleicht sogar das Gleiche. Ich stelle mir oft mein zukünftiges Ich vor. Also ich stelle mir vor, wenn ich zum Beispiel, letztens habe ich Videos gedreht und kurz ging so dieses Gefühl in mich rein, so, oh Gott, ne, so, keine Ahnung, was ich jetzt erzählen soll, so. Und dann habe ich halt die Augen kurz zugemacht und mir vorgestellt, wie ich mit 40 Jahren jetzt reden würde, mit der ganzen Erfahrung, mit allem, ne, mit dieser Selbstsicherheit, mit allem. Und dann machst du die Augen wieder auf und dann ist das ein Teil von dir, der dann halt plötzlich spricht. Und das ist so ein tolles mentales Tool, was ja einfach wahnsinnig gut hilft. Und ich glaube, was da auch dazu kommt, ist, dass unser Körper da halt drauf reagiert. Also dass unser Körper reagiert ja auf die Gedanken. Und wenn du an deinen Körper die Gedanken sendest, ich bin stark, ich bin selbstbewusst, ne, wie verhalte ich mich dann? Sofort meldet man sich, sagt so, hi, ich bin Isabel, ich mache das und das. Und das ist ja dieses Reality-Loop auch dann, dass du quasi in dem Moment deine Gedanken bzw. deine Identität, dann dein Handeln bestimmen, deine Handeln, deine Erfahrungen und deine Erfahrungen wiederum deine Identität. Und dann ist das so ein Rad. Und durch dieses Fake it till you make it kannst du halt raustreten und dir quasi so einen neuen Reality-Loop erschaffen. Ja, super spannend.
Ja, und das passiert ja auch so im Leben ganz oft. Also ich weiß noch, als ich Mutter geworden bin, als ich das erste Mal gesagt habe, ich bin Mutter, so als ich in diese Situation kam, da hat sich das halt auch noch ganz komisch angefühlt. Ja. Das ist ja immer so mit neuen Rollen. Ne? Ja. Am Anfang sind die komisch und dann wächst du so da rein. Also das ist ja auch ein ganz natürlicher Prozess, den man eben für sich anwenden kann, um weiterzukommen in seinem Leben.
Und dann hast du deine ersten Seminare gegeben. Wann war das ungefähr, wenn man das
sieht? 2004.
2000, krass.
Ja, das ist 12 Jahre her.
Wahnsinn. Und seitdem hast du quasi deine eigene Selbstständigkeit aufgebaut, dein eigenes Unternehmen und bist jetzt Nichtraucher-Coach und gibst Seminare und hast erzählt, dass du viel auch so im Bereich Prävention arbeitest.
Ja. Ne? Also irgendwann war es dann halt so, dass ich immer öfter Eltern und Lehrer im Seminar sitzen hatte, die selber mit dem Rauchen aufhören wollten, die dann gesagt haben, das ist super, ich rauche jetzt nicht mehr, aber man muss es auch den Kindern erzählen, damit die gar nicht erst in diese Falle reintappen.
Ja.
Weil es ist ja nicht so, dass man irgendwie mit 13 beschließt, ich werde Raucher, sondern du willst es ja erstmal probieren und dann kommst du da so langsam rein und du hast ja noch ganz lange das Gefühl, du hast alles unter Kontrolle.
Ja.
Ich weiß noch, da habe ich schon eine Schachtel am Tag geraucht. Da dachte ich immer noch, ich könnte jederzeit mit dem Rauchen aufhören. So, bis ich es irgendwann versucht habe und gemerkt habe, ich glaube, ich habe ein Problem. Und habe ich mit Kollegen einen Verein gegründet und dann haben wir angefangen, eben auch so Seminare zu geben für Kinder, damit die nicht mit dem Rauchen anfangen. Seit 2006 mache ich das und bin viel bis heute in Schulen unterwegs.
Also falls hier gerade Lehrer zuhören und Direktoren von Schulen oder Eltern, die im Elternrat sitzen, Isabel Drescher.
Genau, 90-Minuten-Seminar, das ist ganz schön, weil das ist so eine Seminarshow. Es ist sehr spannend und die sind immer alle sehr begeistert, Lehrer wie Schüler. Und
das glaube ich. Und wenn wir ich würde gerne einmal kurz in das Thema eintauchen, weil ich habe nie fest geraucht, aber ich war immer so ein Gelegenheitsraucher, beziehungsweise bei mir war Rauchen so ein, ich habe relativ früh angefangen, halt damals zu rauchen. Und eben in der Phase, wo es mir überhaupt nicht gut ging. Und für mich war Rauchen dann eben immer so eine Art Sicherheit oder Ersatz für, wenn ich Angst habe oder wenn ich mich einsam fühle. Und habe das auch wirklich immer mitgenommen. Also immer, wenn dieses Gefühl von Einsamkeit kam, habe ich mir sofort Zigaretten gekauft und habe geraucht. Und das natürlich total bescheuert ist. Also, aber in dem Moment ist das ja gefühlt stärker. Und ich würde super gerne einmal für alle, bei denen das vielleicht so ähnlich ist. Ich rauche jetzt seit 2 Jahren, habe ich keine einzige Zigarette mehr geraucht. Ich war in keinem Seminar, ich habe es irgendwie so gelöst für mich, aber für alle, die jetzt in einer ähnlichen Situation sind oder die rauchen und oder die sonst irgendwelche Gewohnheiten haben, weil ich glaube, das kannst du ja auf alles übertragen.
Ja.
Also auf Gewohnheiten, wo du eigentlich weißt, ich kompensiere hiermit gerade nur was mir vielleicht eigentlich fehlt in meinem Leben. Wollen wir einmal ganz kurz da nochmal eintauchen, was man machen kann, also was so deine Top-Tipps sind, um aufzuhören zu rauchen oder um schlechte Gewohnheiten loszulassen?
Ja, also ich denke, der entscheidende Punkt ist, dass man die richtige Einstellung hat. Also das ist ja immer so, wenn du ein Verhalten verändern willst, meinetwegen du willst jetzt Vegetarier werden oder Veganer werden oder sowas, dann kannst du das nur mit der richtigen Einstellung schaffen. Also das heißt, du musst Freude daran haben und der Gewinn, den du daraus ziehst, der muss so groß sein, dass es dich antreibt, weiterzumachen. Ja. Also du musst im Prinzip so ein Gefühl haben von, ich kann gar nicht anders.
Ja.
Und viele, die mit dem Rauchen aufhören, die vergessen halt diesen Schritt zu gehen. Also die versuchen es eben mit Willenskraft und sich zu zwingen und halten durch und kämpfen und leiden. Und es gibt viele Leute, die es auch so schaffen und ich will das nicht schmälern. Das ist natürlich, wenn man das geschafft hat, dann hat man was Großes geschafft. Aber ich bin der Überzeugung, dass es nicht schwer sein muss.
Ja.
Weil wenn man das Gefühl hat, ich will gar nicht mehr rauchen und ich bin froh, das Zeug endlich loszuwerden, dann geht es eben leicht.
Ja.
So, die Frage ist jetzt, wie kommt man zu dieser Einstellung?
Ja.
Und beim Rauchen aufhören ist halt das Wichtige, dass du alle Illusionen auflöst, die du zur Zigarette hast.
Mhm.
Also man glaubt ja als Raucher zum Beispiel, die Zigarette hilft gegen Stress. Aber wenn man jetzt mit dem logischen Menschenverstand rangeht, dann merkt man nach kurzer Zeit, die Zigarette hilft gar nicht gegen Stress. Ne? Wenn wir mal so ein Beispiel nehmen, man hat vielleicht auf der Arbeit viel Stress, dann geht man raus und raucht eine, dann fühlt man sich besser. Aber natürlich nicht, weil man giftigen Qualm inhaliert hat, sondern weil man rausgegangen ist. Man hat sich eine Auszeit genommen, man hat durchgeatmet, man ist wieder bei sich angekommen, die Stresshormone konnten abgebaut werden und dann fühlt man sich natürlich besser. Vor allen Dingen hatte man auch einen Entzug vom Nikotin. Man hat ja vorher vielleicht eine Stunde oder sowas nicht geraucht oder zwei. In diesen 2 Stunden ist der Nikotinpegel gesunken. Das wiederum macht einem das Gefühl, man braucht wieder eine Zigarette. Man kriegt ja so ein doofes leere Gefühl dann und das raucht man auch weg. Und auch dann hat man natürlich das Gefühl, so jetzt fühlt man sich weniger gestresst, weil man diesen Entzugsstress nicht mehr hat.
Ja.
Als Nichtraucher hat man diesen Entzugsstress aber gar nicht.
Ja.
Das heißt, es ist eine große Illusion, dass die Zigarette gegen Stress hilft. Es ist ja kein Stoff drin, der gegen Stress hilft.
Ja.
Wenn es so wäre, wären Kettenraucher die entspanntesten Menschen der Welt.
Stimmt. Das ist auch eine Sache, die du gesagt hast, finde ich ganz, ganz wichtig. Und zwar so das Thema Atem und Atmen. Mhm. Also das ist auch was, seitdem ich meditiere, seitdem ich Yoga mache, seitdem ich mich eben auch mit Achtsamkeit oder mit dem Atem auch beschäftige. Unser Atem ist eben einfach auch so unser eingebautes Entspannungsinstrument.
Mhm.
Und wenn, vielleicht ist das bei dir auch so, wenn ich in Konfliktsituationen bin zum Beispiel oder wenn ich in Situationen bin, die mich stressen, die mich anstrengen, halte ich meine Luft an oder ich atme ganz flach.
Ja.
Also ich habe dann irgendwann gelernt, das wahrzunehmen, aber ich merke richtig, wie ich dann, also natürlich atme ich trotzdem noch, aber mein Körper atmet wesentlich weniger, also ich atme wesentlich weniger Sauerstoff ein. Und ich glaube, dass das dann auch automatisch, wenn du halt raus, ist dieses, du atmest halt tief ein, tief aus. Und das ist so dieses tief einatmen, tief ausatmen, diese Sehnsucht vom Körper oder dieser normale Effekt vom Körper, dieser eingebaute Stress-Release, den wir nur total falsch mit der Zigarette verbinden.
Ja.
Und wo man tatsächlich einfach dieses einmal kurz, also du hast den gleichen Effekt, wenn du einmal kurz die Augen zumachst, deine Füße auf dem Boden spürst und tief einatmest, tief ausatmest, das 3 Minuten lang machst und dir wird es wesentlich besser gehen, als wenn du geraucht hast und du hast halt den gleichen, ja, die gleiche Entlastung von dem Stress.
Absolut. Und das vergessen eben viele, die mit Willenskraft mit dem Rauchen aufhören, also die sich zwingen, nicht zu rauchen, die denken sich dann auch, wozu brauche ich jetzt eine Pause?
Ja.
Ich arbeite jetzt durch. Ja. Ich rauche ja nicht mehr.
Ja.
Und machen eben genau diesen Fehler. Ne? Ich sage in meinen Seminaren immer, machen Sie erstmal alles so wie vorher auch. Also das heißt, auf jeden Fall in der Pause rausgehen und sich am besten auch zu den Rauchern stellen,
ja,
damit man diese Geselligkeit auch weiterhin erlebt.
Ja.
Nur eben nicht rauchen. Und dann kann man eben zum Beispiel so eine Technik anwenden, dass man wirklich ganz bewusst tief ein- und ausatmet und das für sich nutzt.
Ja. Was kann ich noch tun? Also was, wenn ich jetzt sage, ich rauche im Moment, die Vorstellung, zwei Schachteln Zigaretten am Tag zu rauchen, so, mein ganzer Körper ist so, Gott, mittlerweile.
Das ist echt eklig.
Es ist so krass, weil früher, ne, es ist unglaublich, wie sich sowas auch verändert in der eigenen Wahrnehmung. Also angenommen, ich würde jetzt zwei Schachteln Zigaretten am Tag rauchen, mir morgens irgendwie direkt schon die erste Zigarette anstecken. Ich sehe das hier manchmal bei meinem Haus. Ich kann hier auf die Balkone gucken aus der Küche und sehe hier dann morgens immer die zwei, drei Leute, die mit ihrer Kaffeetasse rausgehen auf den Balkon und eine rauchen. Und ich denke mir einfach nur so, Mann, Leute, wirklich ist es so ekelhaft. Also auch gerade morgens, du bist gerade aufgewacht und dann so dieses Gift in den Körper zu tun. Also nochmal, was kann ich sonst noch tun? Also du hast gesagt, es ist eine Frage der Einstellung. Was kann ich noch tun, um die Einstellung zu ändern? Beziehungsweise was sind noch so typische Fehleinstellungen oder Illusionen, die man noch auflösen kann?
Also am besten ist es, wenn man sich wirklich hinsetzt und wenn man alles erstmal aufschreibt und das wirklich auch schriftlich macht. Ne? Das ist ja einfach eine unglaubliche Macht, ne? Wenn man sich hinsetzt und das wirklich vor Augen auch nochmal hat. Dass man sich alles aufschreibt, was man mit der Zigarette verbindet und wo man auch gerne raucht und wann man raucht.
Ja.
Und da ist eben dann zum Beispiel auch die Morgenzigarette mit dabei. Und dann ist der nächste Schritt, dass man eben die Illusion dahinter sieht und herausfindet. Ich habe da so ein Arbeitsblatt vorbereitet, das können wir gerne in die Shownotes
packen. Ja, super gerne.
Das kann man sich dann ausdrucken und da habe ich mal so exemplarisch das vorgeführt an dieser Stressverknüpfung, wie man sowas auflösen kann. Und dann geht es wirklich darum, dass man alles erstmal auflöst. Erstmal nur vom Verstand her. Ne? Da ist das Gefühl erstmal noch nicht mit dabei, aber erstmal hat man es vom Verstand aufgelöst und dann geht es eben darum, dass man nicht mehr raucht, also dass man sich den Zeitpunkt setzt, seine letzte Zigarette raucht, die ausdrückt und die Entscheidung trifft, es nicht mehr zu tun und dann aber alles genauso macht wie vorher auch. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Beispielsweise hat man dann die Situation, dass man morgens auf dem Balkon steht mit der Kaffeetasse. Also das würde ich dann auch wirklich empfehlen, weiter rauszugehen, auch wenn es kalt ist draußen, mit der Kaffeetasse dazustehen. Und dann ist es natürlich erstmal ein komisches Gefühl, wie immer, wenn man was neu macht.
Ja.
Aber wenn man diese Illusion vorher aufgelöst hat, dann kann man sich eben vom Verstand her sagen, wenn man da steht, okay, das ist jetzt nur eine alte Verknüpfung, die ich habe. Es gibt ja richtig eine Verknüpfung in meinem Gehirn. Ich habe das ja, ich weiß nicht, wie viele tausende Male geübt, morgens auf den Balkon zu gehen, eine Kaffeetasse in der Hand zu halten und eine Zigarette dazu.
Ja.
Natürlich gibt es in meinem Gehirn noch diese Verknüpfung.
Ja.
Und ich kann diese Verknüpfung aber nur auflösen, wenn ich reingehe in die Situation und das neue Verhalten eintrainiere. Ein schönes Beispiel ist, stell dir vor, du hast einen Schreibtisch, rechte Schublade, linke Schublade und rechts liegt seit 10 Jahren das Tesafilm drin. Und du räumst jetzt um und packst das Tesafilm in die linke Schublade. Was passiert am Anfang, wenn du Tesafilm brauchst?
Passt in die rechte Schublade.
Natürlich.
Klar.
Weil in deinem Gehirn es eine Verknüpfung gibt zwischen der rechten Schublade und dem Tesafilm.
Ja.
Wie kannst du diese Verknüpfung auflösen? Wie kannst du dich daran gewöhnen, dass Tesafilm links liegt? Indem du das übst.
Ja.
Und du machst dir nicht Gedanken darüber, wenn du zur rechten Schublade greifst, denkst du nicht, oh Gott, was ist jetzt gerade passiert? Oh nein, ich habe zur rechten Schublade gegriffen, das ist ja furchtbar.
Wie blöd bin ich eigentlich, ne?
Werde ich jetzt jemals lernen, dass Tesafilm links liegt? Nee, da weißt du intuitiv, du musst es einfach üben. Und dann greifst du zur linken Schublade, du lachst vielleicht sogar ein bisschen über dich selber, über diese Programmierung, die du hast. Und das ist ein ganz natürlicher Prozess. Und beim Rauchen aufhören ist es genauso. Du kommst immer wieder in Situationen, wo du früher geraucht hast. Das heißt, es gibt diese Verknüpfung in deinem Gehirn. automatisch produziert dein Gehirn den Gedanken, rauch eine.
Ja.
Angenommen, du hast einen Kaffee in der Hand und du hast immer dazu geraucht, sagt dein Gehirn, rauch eine. Und jetzt geht es eben darum, das zu sehen als das, was es ist, nämlich eine Programmierung, eine alte.
Ja.
Und du löst jetzt die Programmierung auf, indem du immer wieder Kaffee trinkst und nicht dazu rauchst. Fühlt sich die ersten 5 Male sehr komisch an und du hast auch das Gefühl erstmal, oh Gott, wohin mit dieser Hand? Du hast plötzlich eine Hand mehr. Aber du wirst sehen, wenn du das 6-7 Mal geübt hast, ist es das Normalste der Welt, einen Kaffee zu trinken und keine dazu zu rauchen.
Ja.
Und darum geht es also, im ersten Schritt diese ganzen Illusionen aufzulösen, mit dem Verstand zu erkennen, okay, ich brauche eigentlich Zigaretten nicht, und dann im nächsten Step diese alten Verknüpfungen aufzulösen, durch Üben.
Ja.
Und ganz entscheidend ist es dann aber auch, dass du auch anfängst, mehr Glück in dein Leben zu holen und wirklich auch zufrieden bist in deinem Leben, weil wenn man unzufrieden ist und irgendwie eine Phase hat, wo es einem schlecht geht, dann neigt unser Unterbewusstsein halt dazu, uns immer so kurzfristige Lösungen vorzuschlagen. Mhm. Trinken Bier, isst was Süßes, isst was Fettiges.
Schnelle Schmerzbehandlung, schnelles Betäuben.
Schnelles Betäuben, ganz genau.
Ja.
Und wenn du dafür sorgst, dass du einfach ein glücklicheres Leben hast und da hast du ja einen maßgeblichen Anteil dran mit deinem Podcast, den Leuten zu zeigen, wie geht das, dann spuckt dein Gehirn auch nicht dauernd den Gedanken aus, rauch eine, rauch eine, rauch eine. Dann brauchst du das nicht als Ersatz. Ja.
Also das ist auch, ich kann das tatsächlich aus meiner eigenen Geschichte komplett bestätigen, weil, wie gesagt, ich war jetzt nie, ich hab mir selten eine Schachtel Zigaretten gekauft tatsächlich. Ich glaube, es gab es 2 Mal in meinem Leben oder so. Aber ich hatte halt immer irgendwo, liegt dann die Schachtel in der Wohnung, ne? Oder und dann tatsächlich in Momenten, wenn ich unglücklich war oder wenn ich das Gefühl hatte, so, ich hatte immer so das Gefühl von Einsamkeit irgendwie. Und und das war echt krass, weil ich habe das dann wirklich mit dieser Zigarette verbunden, dass wenn ich rauche, sich dieser Schmerz nicht so schlimm anfühlt oder man da sich nicht so, irgendwie war es dadurch ertragbar. So. Mhm. Und das ist irgendwie auch gefährlich, weil du natürlich dann, also du löst zum einen das Gefühl nicht auf, ja, weil du irgendwas gefunden hast, mit dem du es ertragbar machst, und zum anderen vergiftest du dich halt einfach zusätzlich mit dieser Zigarette. Und bei mir war es wirklich auch dieser Punkt in meinem Leben, also umso besser es mir ging, umso mehr ich in meiner Mitte war, umso mehr auch dieses Gefühl von Einsamkeit weggegangen ist und ich halt dieses Urvertrauen auch wieder gefunden habe. Ich denke noch nicht mal mehr an Zigaretten. Also ich trinke auch überhaupt keinen Alkohol zum Beispiel. Es ist einfach, das existiert für mich nicht mehr, weil ich bei mir auch mittlerweile, und das ist ja auch irgendwie so eines meiner Hauptziele, was ich mit dem Podcast habe, auch weil ich das selber, diese Erfahrung gemacht habe, in dem Moment, wo du dich wirklich wertschätzt, also in dem Moment, wo du wirklich anfängst, dich zu lieben, in dem Moment, wo du siehst, was du für ein Wunder bist, in dem Moment, wo du checkst, was dein Körper für ein Wunder ist, und in dem Moment, wo du für dich sagst, ey Freunde, ich bin hier, weil ich einfach das Beste aus meinem Leben herausholen möchte, dann geht es eigentlich gar nicht mehr anders, als dass du sagst, okay, wie muss ich mich ernähren? Also was ist das, was ich in meinen Körper reintue? Mhm. Was muss ich in meinen Kopf reintun? Ja? Also was, dass man plötzlich so ein Hunger entsteht für Gesundheit, ne? Für Dinge, die dich noch mehr darin unterstützen, dass du eben kraftvoll deinen eigenen Weg gehen kannst. Und also für mich ist dieser Shift in meinem Leben auch so spannend gewesen, das zu sehen. Und ich meine, es ist immer noch ein Weg natürlich, aber ich fand es so lustig, weil vorhin, bevor du hier zu mir gekommen bist, habe ich halt auch so ein bisschen nochmal so reflektiert, wie das bei mir war. Und klar, ich war dann auch so ein bisschen so ein Partyraucher. Wenn du ein Glas Wein in der Hand hattest, hatte ich halt auch immer eine Zigarette in der Hand. Aber Rauchen war für mich eigentlich so dieses Überspielen von Unsicherheit. Ne? Dann raucht man ja auch gerne, ne? Weil du bist irgendwie beschäftigt. Ne? So. Und zum anderen eben dieses Gefühl der Betäubung von diesem Gefühl der Einsamkeit. Und seitdem ich da irgendwie meinen Weg gegangen bin und das alles für mich aufgelöst habe, auf einer mentalen, also das ist halt das, was ich damit eigentlich sagen will, ist, glaube ich, dass der Grund, warum wir rauchen, nicht die Zigarette ist.
Nee.
Ja. Also in vielen Fällen ist es eben nicht die Zigarette, sondern ich habe eben damit was überkompensiert oder ich habe versucht, damit was zu kompensieren, was aufzufangen oder mich zu schützen. So.
Ja.
Und das ist, glaube ich, immer das, in dem Moment, wo dein Bewusstsein, wo du dein Bewusstsein dafür entwickelst, warum du eigentlich tust, was du tust, mhm, und diesen Automatismus knackst, der genau dahinter steht, rauchst du nicht mehr. Oder hörst eben auf, man kann das ja wirklich gerade auf alles übertragen, ob es jetzt ist, dieses, wir haben ja alle irgendwelche Gewohnheiten, wo man eigentlich weiß, du weißt, du tu es nicht und ja, du tust es trotzdem. Ja. Ne? Ja. Das ist so, haben wir alle. Bestes Beispiel, Handy.
Ja.
Handy, diese Sucht, die ganze Zeit Facebook, Instagram, WhatsApp und so weiter zu checken. Ne? Mhm. Das ist ja auch nichts anderes als Ablenkung, als so diese kurzfristige Glückshormonausschüttung, genau, nach der wir uns irgendwie sehen. Und vielleicht irgendwie Bestätigung, ne, weil du, keine Ahnung, 5 Likes hast oder so. Und sich da eben auch bewusst zu werden, okay, warum checke ich alle 3 Minuten mein Handy? Ja? Was ist eigentlich das Gefühl dahinter, was ich suche? Ist es Geborgenheit? Ist es Aufmerksamkeit? Ist, ja, es Liebe? Ist es Abwechslung? Was ist es eigentlich? Und sich dann zu fragen, okay, was würde denn jetzt eigentlich mal Sinn machen, wie ich dieses Gefühl in mein Leben holen kann, ohne dass ich wirklich meine Lebenszeit, ich habe das irgendwann mal, gab es so einen Tag, da habe ich gemerkt, okay, Laura, du hast jetzt wirklich gerade im 10-Minuten-Takt dein Handy gecheckt. Was ist eigentlich dein Problem? Also wirklich, wo man sich dann auch denkt, ich hatte mega viel zu tun. Ne? Also in dem Moment war es dann halt auch so, du hast mega viel zu tun und du denkst einfach so, scheiße, ich habe gerade irgendwie, ich will nicht. Und dann auch diese Ablenkung. Aber da, ja, auch einfach für sich so ein bisschen immer mal dahinter zu schauen, hinter diese, die Gründe, warum wir eigentlich Dinge tun. Und ich glaube, das ist auch so der Trick, oder? Also was würdest du sagen, in dem Moment, wie du hast so schön gesagt, so die Illusion auflöst, die dahinter, ja, steht, ne?
Also ich merke, ich habe so 2 Gruppen von Leuten eigentlich im Seminar sitzen. Es gibt so die eine Gruppe, das ist auch die größere Gruppe, die erkennen mit mir zusammen im Seminar diese Illusionen, die dahinter stecken. Die merken, ich will eigentlich gar nicht rauchen, weil es passt nicht zu mir, es tut mir nicht, ja, gut. Und die hören dann einfach auf. Ich habe auch eine 2. Gruppe, das sind Leute, denen fällt es auch nach dem Seminar manchmal schwer, nicht zu rauchen. Und ich bin halt für meine Teilnehmer nach dem Seminar auch noch da. Also mir lässt es keine Ruhe. Ne? Wenn ich, ja, weiß, da ist jemand, der schafft es nicht einfach mit dem Rauchen aufzuhören, ja, nach dem Seminar, dann gucke ich mit dem zusammen, was ist los. Und da kommt immer raus, dass eben genau sowas ist, wie du beschrieben, ja, hast. Ne? Dass der Mensch vielleicht einfach einsam ist oder sowas. Ich hatte neulich jemanden, der hat mich angerufen, der meinte, ich schaffe das einfach nicht. Ich denke die ganze Zeit noch an Zigaretten. Und ich habe ihn dann noch nachgecoacht und wir haben rausgefunden, der Mann arbeitet unfassbar viel und der nimmt sich keinen Feierabend. Der, mhm, der hat eine Fernbeziehung und trifft seine Frau immer nur am Wochenende oder jedes 2. Wochenende nur. Und dann ist er abends immer alleine zu Hause. Und anstatt eben irgendwas zu unternehmen, was ihm Spaß macht und Freunde zu treffen, Freundschaften zu pflegen, sitzt er halt zu Hause und weiß nicht, wohin mit sich und seiner Einsamkeit. Und um sich abzulenken, fängt er dann an, Rechnungen zu schreiben, was ihm eigentlich keinen Spaß macht. Und dann haben wir eben zusammen überlegt, okay, was würde dir denn Spaß machen? Was würdest du denn gerne machen? Dann kam raus, er ist gerne in Jazzclubs früher gegangen und so. Und dann haben wir halt so langsam erarbeitet, okay, wie kannst du dein Feierabend so gestalten, dass du eben nicht dauernd an Zigaretten denken musst als Kompensation? Und das ist voll aufgegangen. Ja, und es gibt eben diese 2 Gruppen. Ne? Und wenn man merkt, so man hat diese ganzen Illusionen aufgelöst und man versteht genau, was dahinter steckt und hat diese Gehirnwäsche auch aufgelöst, die wir bekommen haben im Laufe unseres Lebens. Und man merkt, man hat trotzdem noch Probleme, nicht zu rauchen und denkt trotzdem noch ganz oft, ja, an die Zigarette. Dann lohnt es sich eben hinzugucken und zu gucken, okay, was kann ich dann machen, um glücklicher zu sein und um, ja, zufriedener zu sein.
Das ist so witzig. Ne? Am Ende steht immer so die Frage dahinter, Glück, also so, wie finde ich eigentlich meine Erfüllung oder Glück? Das ist spannend. Aber ich finde unsere Psyche halt auch so spannend, was wir da für komische Mechanismen. Aber das fand ich ganz, ganz gut, was du vorhin gesagt hast. Dieses, unser Unterbewusstsein oder unser Gehirn sucht eben immer nach kurzfristiger Lösung. Genau. Ne? Dass wir jetzt sofort die Lösung haben und nicht durch Schmerz gehen.
Genau.
Und das war, glaube ich, eine der wichtigsten Dinge, die ich in meinem Leben gelernt habe, da nicht nachzugeben. Also in dem Moment wirklich den Willen zu haben und zu verstehen, okay, das ist jetzt wirklich hier gerade, mein Gehirn will jetzt sofort Glückshormone haben und mein Gehirn weiß ganz genau, wie es diese Glückshormone, ja, genau jetzt bekommt.
Ja.
Aber der Preis, den ich dafür zahle, ist langfristig höher.
Genau.
Und das für sich einmal zu verstehen. Für alle, die das auch noch mehr interessiert, ich habe 2 Podcast-Folgen dazu auch aufgenommen. Ich glaube, die sind ungefähr 7 oder 8 Folgen zurück von dieser Folge, wo es darum auch geht, wie du Gewohnheiten ändern kannst und warum es uns auch sozusagen auf biochemischer Ebene so schwerfällt, Gewohnheiten zu ändern. Also wenn dich das interessiert, hör da auf jeden Fall auch nochmal rein. Und ich habe jetzt noch eine Frage, und zwar, du gehst ja auch in Schulen und machst Prävention für Kinder. Mhm. Wenn hier jetzt auch Eltern gerade sind und die sagen, oh Mann, ja, mein Kind irgendwie 14 Jahre alt, ne, raucht, was kann ich tun als Eltern oder auch als Lehrer? Kann ich überhaupt irgendwas tun?
Auf jeden Fall. Was ich immer wieder erlebe, ist, dass Eltern natürlich, und das ist ja auch sehr verständlich, in Panik geraten, wenn ihre Kinder rauchen.
Ja.
Die wollen das natürlich nicht. Und wenn man in Panik gerät, dann reagiert man oft falsch. Also man macht dem Kind dann Vorwürfe und versucht es vielleicht zu zwingen, nicht zu rauchen, ne? Und sagt, was weiß ich, bestraf dich und du kriegst kein Taschengeld mehr oder was auch immer. Oder aber auch, es gibt viele Eltern, die resignieren, die sagen einfach, okay, ich kann es dir nicht verbieten, mach, was du willst, du wirst schon wissen. Ich glaube, das Wichtigste, wenn das Kind geraucht hat, ist, dass man erstmal dem Kind ein Verständnis entgegenbringt. Weil, was ist der Job eines Jugendlichen? Der Job eines Jugendlichen ist, sich selbst zu finden, sich auszuprobieren, und ein Jugendlicher will halt natürlich Teil der Gruppe sein.
Ja.
Und das ging uns ja auch damals so, als wir jugendlich waren. Das heißt, ich bin immer dafür, dass man sich mit dem Kind hinsetzt. Ich finde, ein schöner Trick in Anführungszeichen ist, dass man sich ja mit dem Kind verabredet. Also, dass man sagt, wann hast du Zeit für mich? Ich muss was Wichtiges mit dir besprechen. Also kann man sich selber eben auch austricksen und nicht praktisch in dem Moment mit Wut reagieren und ausflippen, sondern man gibt sich Zeit, wieder runterzukommen, sich zu beruhigen und setzt sich mit dem Kind zusammen. Vielleicht sagt man, okay, komm, lass uns doch schön essen gehen oder sowas. Oder ja, lass uns in Ruhe zusammensetzen, ich muss was mit dir besprechen. Und dann würde ich als allererstes empfehlen, in die Welt des Kindes reinzugehen und zu sagen, du hast geraucht, erzähl mir doch mal davon. Also erstmal so ein bisschen zu gucken, was steckt eigentlich dahinter? Erzähl mir doch mal davon, was ist denn da passiert? Oder vielleicht auch selber schon mal eine Vermutung aufzustellen und zu sagen, ja, ich kann mir vorstellen, dass du das gemacht hast, weil du dazugehören wolltest. Kann das sein? Und vielleicht erzählt man auch von sich selbst, wie man selbst als Jugendlicher war, wie man vielleicht selbst mal eine Zigarette geraucht hat oder in so eine Situation kam und wie man sich selber da verhalten hat. Und dem Kind Verständnis entgegenbringt. Ich finde, das machen wir viel zu wenig, dass wir in die Welt des Kindes reingehen. Wie oft erlebe ich das, dass ein Kind hinfällt und sich wehtut und die Eltern sofort darüber hinweggehen und sagen, ist nicht so schlimm, guck mal da, der Vogel, und versuchen gleich das Kind abzulenken. In die Welt des Kindes reinzugehen, seine Gefühle wahrzunehmen und seine Gefühle auch wertzuschätzen und zu sagen, das ist okay, dass du das gemacht hast und es ist okay, und nachzuvollziehen. Aber lass uns jetzt mal eine Lösung finden. Wie kannst du denn, und da geht es eben wieder darum, wie kannst du denn das, was du eigentlich erreichen willst, nämlich selbstsicher zu sein, dazu zu gehören, wie kannst du das erreichen, ohne so etwas machen zu müssen, wie eine Zigarette dir anzuzünden? Was gibt es da noch für Wege?
Das ist ein toller Punkt. Das heißt, da eben wirklich, also der erste Schritt ist quasi, sich in die Welt einfühlen von dem Kind, nicht direkt mit Wut und irgendwie Ärger zu reagieren, weil das, klar, das ist der Moment, wo man als Kind zumacht. Also
genau.
Kenne ich aus meiner eigenen Geschichte.
Ja.
Und man macht es ja dann sogar eher noch mehr. Ne?
Genau.
Also um dann so in diese Resistance reinzugehen und zu sagen, ja, mache ich jetzt noch viel eher. Und dann der zweite Schritt ist es, quasi die Gefühle nachzuvollziehen, okay, warum raucht mein Kind eigentlich? Und der dritte Schritt ist dann, anhand des Grundes quasi, warum das Kind raucht, zu schauen, okay, du möchtest dazugehören, du möchtest mehr Selbstbewusstsein haben, du möchtest dich sicher fühlen, du möchtest irgendwie, was auch immer der Grund ist, wie kannst du das anders in deinem Leben noch integrieren?
Genau, und vielleicht so eine Art Brainstorming auch mit dem Kind zu machen. Also, weiß nicht, bring einen Stift und Zettel mit und schreib mit deinem Kind auf, was kann man alles machen und sammel mit deinem Kind. Und ja, wenn du Sachen mit Kindern aufschreibst, ja, das hat auch eine totale Macht und Magie. Ich kenne es bei meiner Tochter, die ist, wie gesagt, 3 Jahre alt. Wenn ich sage, komm, wir setzen uns hin und schreiben was auf, dann ist sie ganz aufgeregt und dann kriegt das so eine Wichtigkeit. Ja. Ne? Und sie fühlt sich einfach wahrgenommen und kriegt diese Aufmerksamkeit. Und ja, viele Probleme lösen sich dadurch in Luft auf. Ja, ich weiß zum Beispiel, meine Tochter, wenn die sich irgendwas wünscht, die will natürlich ständig irgendwas haben, ne, sieht irgendwas, was sie toll findet und will, dass ich das kaufe. Aber natürlich will ich ihr nicht alles kaufen. Aber ich kenne das Gefühl von mir natürlich auch. Wenn ich in einen Buchladen gehe, will ich alle Bücher, die es da gibt, will ich kaufen. Ja?
Das kenne ich auch.
So, deswegen, ich kann meine Tochter verstehen und versuche das nicht zu unterdrücken, sondern ich habe dann immer Stift und Zettel dabei und schreibe das auf. Elise wünscht sich. Und sie weiß, wir schreiben das auf und das reicht ihr meistens aus. Dann muss sie es gar nicht haben. Aber sie weiß, es wurde gewürdigt, es wurde wahrgenommen und eventuell, wenn es mal ein Fest gibt oder sowas, kriegt sie was davon. Ja, das hat so eine Magie, Sachen aufzuschreiben mit Kindern.
Total spannend. Also super, super cool. Und wenn jetzt hier gerade jemand dabei ist, wie kriegt man dich an Schulen? Also wenn man jetzt irgendwie sagt, ich würde gerne mal, dass du irgendwie bei meinen Kindern oder bei meiner Schule vorbeifährst, wie funktioniert das?
Also man schreibt mir einfach eine E-Mail. Mhm. Oder geht auf meine Homepage. Mhm. Und ich arbeite eng mit Krankenkassen zusammen. Mhm. Also meine Seminare, meine Nichtraucherseminare sind auch zertifiziert. Das heißt, die werden bezuschusst von den Kassen. Und auch was die Prävention angeht, arbeite ich viel mit Kassen zusammen. Ja, es reicht, wenn man mir eine E-Mail schreibt oder mich anruft. Das geht auch. Und dann können wir einen Termin ausmachen.
Cool. Findet ihr auf jeden Fall auch alles in den Shownotes. Und ich würde ganz kurz mit dir auch nochmal so einmal kurz so in diesen Business-Aspekt reingehen, also das Ganze eher nochmal ganz kurz von so einer Metaebene anschauen, weil ich bin jetzt ja auch gerade an einem Punkt, wo ich jetzt mich selbstständig gemacht habe und wenn du nochmal so zurückblickst auf deine Anfänge von der Selbstständigkeit, als du damals losgelaufen bist und was würdest du sagen, waren so rückblickend so die 3 wichtigsten Dinge für dich, als du dich selbstständig gemacht hast? Also was würdest du sagen, da sollte man auf jeden Fall drauf achten? Oder was waren auch so deine Ängste? Und wie, also du hast vorhin schon gesagt, so dieses Thema, ne, vor Menschen sprechen, aber wenn du dich nochmal so zurückerinnerst, du hast gesagt 2004, ne, war das. Okay, ist jetzt schon eine Ecke her, aber vielleicht kannst du dich trotzdem noch so ein bisschen erinnern und ja, was würdest du sagen, ist wichtig, so gerade in der Anfangsphase, wenn man sich selbstständig macht?
Also ich bin da ehrlich gesagt so ganz unbedarft rangegangen. Ich wusste nach der Schule nicht so richtig, was ich machen sollte. Es gab auch keine richtige Berufsberatung oder so Persönlichkeitsentwicklung und so. Das lag mir alles noch total fern. Und ich bin da ehrlich gesagt so reingerutscht und einfach losgegangen mit so einem jugendlichen Leichtsinn, sage ich mal. Aber das hat mir sehr geholfen. Also einfach machen. Und ich bin eben auch ein Mensch, der auch abenteuerlustig ist und gerne neue Sachen ausprobiert. Ja. Also ich hatte auch zum Beispiel keine Angst, nach Frankreich zu gehen, nach der Schule oder sowas, wo andere gesagt haben, oh Gott, was, ins Ausland und hast du keine Angst oder so? Nee, ich gehe einfach los. Und ich glaube, so ein bisschen so eine Leichtigkeit zu haben und Sachen auszuprobieren. Ja. Ich meine, gut, in meinem Business, da konnte mir jetzt auch nicht groß was passieren. Ne? Ich musste jetzt nicht groß einen Kredit aufnehmen oder sowas, sondern Seminare, da musste ich einen Raum mieten und dann konnte ich einfach loslegen. Von daher, also ich glaube, einfach losgehen ist ganz gut. Und naja, bei mir war es am Anfang ein bisschen so, dass es schwierig war, Raucher davon zu überzeugen, ins Seminar zu kommen, weil ich meine, man darf nicht vergessen, man hat es auch mit Menschen zu tun, die süchtig sind und die auch Ängste haben. Und ich bin einfach so begeistert von diesen Möglichkeiten, die es heutzutage gibt. Ich habe jetzt meinen eigenen YouTube-Channel und so und ich merke, je mehr Informationen ich eben rausgebe, das merkst du ja auch, desto leichter kann man Leute auch begeistern von seiner Sache. Und ja, da bin ich einfach so glücklich darüber, dass es heutzutage diese Möglichkeit gibt. Und das wäre auch etwas, was ich immer empfehlen würde, Sachen schon rauszugeben, Lust zu machen, neugierig zu machen, nicht versuchen, die Leute mit Krampf irgendwie dazu zu ziehen, hier reinzuziehen, sondern wirklich neugierig machen und strahlen und so Leute anziehen.
Ja. Du hast jetzt gerade mit deinem YouTube-Channel auch angefangen. Hattest du davor gedacht, so, oh, jetzt irgendwie damit rausgehen und so und vor Kamera? Gab es so Gedanken?
Ja, klar, also ich kenne natürlich auch diese Zweifel und aber ich ersticke die eigentlich relativ schnell im Keim. Ich nehme das wahr, dass ich Zweifel habe und oh Gott, werde ich das schaffen? Und so ein Video zu drehen ist ja nicht ohne. Aber ich glaube, es liegt eben auch ein bisschen wirklich in meiner Natur, dass ich dann einfach denke, ach, wird schon gut gehen. Ich mache es einfach. Und ich meine, ich denke mir dann auch kurz so, okay, was wäre das Worst-Case-Szenario? Worst-Case-Szenario wäre, dass ich ganz viele schlechte Kommentare kriege und dass ich im allerschlimmsten Fall den Channel wieder zumache. Ja. Naja, Gott. Also,
geht schlimmer,
ja, ja,
auf jeden Fall.
So. Und cool. Dann probiere ich einfach aus und mache und merke, learning by doing, man wird ja auch immer besser. Ja.
Cool, dankeschön. ich würde nochmal zu meinen abschließenden Fragen kommen, beziehungsweise bevor ich zu den abschließenden Fragen komme, gibt es jetzt in der nächsten Zeit irgendwie ein Seminar, wo man hinkommen könnte? Gibt es irgendeinen Termin?
Ja, es gibt immer einmal im Monat ein Seminar in Berlin. Mhm. Das nächste ist jetzt am 27.
November.
November, genau. Und in Hamburg gibt es einmal im Monat eins. Das ist am 18. Dezember. Und dann gibt es immer auch die Möglichkeit, ich mache immer wieder Webinare auch für Leute, die eben nicht in Berlin oder Hamburg wohnen. Da habe ich jetzt noch keinen Termin, aber da steht dann in ganz kurzer Zeit steht dann auch ein Termin wieder fest und das kann man alles auf meiner Homepage nachschauen.
Die Infos auch sind alle in den Shownotes. Dann würde ich gerne zu meinen Abschlussfragen einmal kommen. Und zwar Buchtipp. Gibt es ein Buch, wo du sagst, hat dein Leben verändert? Also kannst du sowohl gerne ein berufliches nehmen, als eben auch einfach ein Buch, was dir menschlich geholfen
hat? Oh, es gibt so viele. Ich lese so gerne. Also wenn ich mich schlecht fühle und wenn es mir nicht so gut geht, dann nehme ich mir immer Gespräche mit Gott vor.
Ja.
Das ist meine Bibel, ja, kann man sagen.
Kann ich und so gut verstehen, ja.
Der Titel ist so, also oft ist es so, dass ich Bücher liebe, wo der Titel so bescheuert ist und einen so in die Irre führt, Gespräche mit Gott. Also es sind auf jeden Fall wunderschöne Bücher und es geht eben darum, dass man genauso wie man es richtig ist und dass man auch immer selber entscheiden kann, wer man sein möchte, dass man wachsen kann, über sich hinaus wachsen kann und so. Also es gibt mir immer sehr viel Kraft und Mut, in diese Bücher reinzulesen. Beruflich gesehen finde ich das innere Team von Friedemann Schulz von Thun toll, ein super Tool, um eben wenn man vor Problemen steht oder Herausforderungen steht und merkt, man hat mehrere Stimmen in sich, die sprechen, zum inneren Konflikt, dass man da irgendwie Tools hat, wie man diese inneren Konflikte lösen kann für sich und praktisch auch in der Kommunikation nach außen ganz klar sein kann und verschiedene Teilaspekte einbeziehen kann, ohne sich selbst zu übergehen. Ne? Wir haben oft so das Gefühl, dass wir so ganz klar sein müssen immer und eine ganz klare Sache kommunizieren müssen. Aber man kann eben auch mehrere Anteile von sich nach außen kommunizieren. Und wie man das macht, lernt man eben in diesem Buch.
Ja, das ist toll. Das innere Team von Friedemann Schulz von Thun. Mhm. Cool, dankeschön. Und du hattest mir in dem Vorgespräch noch von einem Buch erzählt mit Coaching für Kinder. Nee, ich habe jetzt gerade den Titel vergessen.
Genau, das heißt, So sage ich es meinem Kind.
So sage ich es meinem Kind,
ja. Wieder ein Titel, der einen total in die Irre führt. Aber das ist praktisch meine Bibel in Erziehungssachen. Mir ist es ganz wichtig, dass ich eine gute Beziehung zu meinem Kind habe. Ich will nicht meinem Kind einfach Sachen verbieten und den Willen brechen. Aber natürlich will ich gleichzeitig auch Grenzen irgendwie setzen. Und natürlich habe ich auch meine eigenen Bedürfnisse, die ich erfüllen möchte, die manchmal nicht konform gehen mit den Bedürfnissen, die mein Kind hat. Und dieses Buch ist einfach wunderbar und fantastisch, um die Beziehung zu seinem Kind zu stärken, um eben genau das zu machen, was ich vorhin gesagt habe, in die Welt des Kindes reinzugehen und mit dem Kind zusammen Lösungen zu finden. Und man wächst eben mit dem Kind total zusammen und kann aber trotzdem Grenzen setzen, aber auf eine schöne Art und Weise, ohne den Willen des Kindes zu brechen.
Ja, cool, so sage ich es meinem Kind.
So sage ich es meinem Kind. Ich weiß gerade nicht, wer die Autorin
ist. Ich packe es in die Shownotes.
Ja.
Ich packe den Link in die Shownotes. Dankeschön. Die nächste Frage ist, wenn du dir vorstellst, du bist jetzt 120 Jahre alt, ja. Dein Leben neigt sich langsam dem Ende. Aber es gibt nichts mehr von dir. Es gibt deinen YouTube-Channel nicht mehr. Es gibt kein Buch von dir. Es gibt gar nichts mehr. Alles ist weg, ja. Alles wurde gelöscht. Und du hättest jetzt nur noch einen weißen Zettel und einen Stift. Und du könntest jetzt für deine Enkelkinder, für deine Kinder, für alle anderen Menschen nochmal drei Wahrheiten aufschreiben. So deine drei Wahrheiten, wo du sagen würdest, egal was kommt, aber das ist das, was ich gelernt habe in meinem Leben. Das ist was ich gerne weitergeben möchte. Welche drei Wahrheiten wären das?
Also die erste wäre auf jeden Fall, glücklich sein ist eine Entscheidung. Ich habe früher immer gedacht, wenn ich das erreicht habe, wenn ich das bin, dann bin ich glücklich. Und ich hatte ganz lange einen Kinderwunsch und da dachte ich, das ist der größte Wunsch in meinem Leben und das hat sich halt eben nicht gleich erfüllt. Das hat 5 Jahre gedauert und da dachte ich mal, wenn ich Mutter bin, dann bin ich der glückliche Mensch. Und das war so der Knackpunkt. Als ich dann Mutter war, war ich natürlich unglaublich glücklich, aber ich war nicht der glückliche Mensch, wo mir richtig das wie Schuppen von den Augen gefallen ist. Glück ist eine Entscheidung. Du kannst zu jedem Zeitpunkt in deinem Leben glücklich sein, wenn du es entscheidest. Ja. Und das wäre auf jeden Fall die größte Erkenntnis, die ich so in meinem Leben bekommen habe.
Voll gut, dass du die so früh hast.
Ja, naja, ich werde jetzt 40.
Ja, aber...
Aber ja, natürlich. Also da bin ich sehr dankbar dafür, dass ich die habe. Was ist noch eine große Erkenntnis? Eine große Erkenntnis ist, dass es wirklich hilft, mehr in die Welt von anderen reinzugehen. Ich habe neulich mal so ein Bild gesehen, da ist eine 6 auf dem Boden gemalt und da steht einer und sieht diese 6 und auf der anderen Seite steht jemand und der sieht es natürlich nicht als 6, sondern als 9. Und der Spruch darunter ist eben, nur weil ich Recht habe, heißt es nicht, dass du Unrecht hast.
Ja.
Und das finde ich auch so eine tolle Erkenntnis. Ich finde, wir gehen eben viel zu wenig in die Welt des anderen hinein. Nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen. Also in Konflikten und Streitigkeiten hilft es so sehr, einfach mal zu sagen, okay, lass mal kurz stoppen an der Stelle. Ich sag dir jetzt mal, was ich verstanden habe, was dein Standpunkt ist. Und da bin ich gerade dabei, das so zu entdecken, wie leicht sich Konflikte auflösen, wenn man den anderen wahrnimmt in seiner Wahrheit und das auch wertschätzt, dass der auch eine Wahrheit hat.
Und auch so ein bisschen so dieses eigene Recht auf Recht haben aufgibt, ne? Also wir beharren da ja dann auch so gerne irgendwie drauf. Ja. Und ja, es gibt da auch diesen schönen Spruch, möchtest du glücklich sein oder möchtest du Recht haben?
Ja, genau. Ja. Aber das ist natürlich schwer, ne? Wenn man sehr sauer ist oder verletzt ist, zu sagen, okay, ich stelle das kurz zurück und ich versuche jetzt erstmal dich zu verstehen. So. Ja. Also daran arbeite ich auch total, aber das lohnt sich, weil es die zwischenmenschlichen Beziehungen einfach absolut verbessert. Ja, und das Dritte ist vielleicht, dass es sich immer lohnt, neue Sachen zu üben und neue Sachen auch in sein Leben reinzubringen. Also ich finde nichts schlimmer, als irgendwie immer in seinem eigenen Saft zu kochen und nichts Neues reinzulassen. Ja. Also man sagt ja immer so schön im Coaching, seine Komfortzone erweitern. So. Das lohnt sich total. Ich liebe zum Beispiel Literatur, ich lese ganz, 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 ganz viel. Und ich hatte früher Deutschleistungskurs in der Schule und habe halt gemerkt, mir fehlt es, über Literatur zu sprechen. Und dann habe ich halt überlegt, okay, wie kann ich das wieder in mein Leben holen? Und dann habe ich auf Facebook eine Veranstaltung erstellt und jetzt treffe ich mich mit meinen Freunden schon seit einer ganzen Weile, seit einem Jahr oder sowas, regelmäßig einmal im Monat und wir besprechen Literatur. Und das ist so schön, da habe ich halt was Neues in mein Leben reingeholt, was mich richtig erfüllt. Und darauf achte ich halt in meinem Leben immer, dass ich immer neue Sachen reinhole. Und das müssen ja keine riesigen Sachen sein. Das muss auch nicht immer unangenehm sein oder sowas. Das können kleine Sachen sein. Ich glaube, das finde ich auch sehr wichtig.
Schön, danke schön. Toll. Ja, richtig tolle Wahrheiten. Also echt richtig schön. Gibt es ein Vorbild in deinem Leben? Gibt es jemanden, so zu dem oder zu der du aufschaust, wo du sagst, von dieser Person konnte ich ganz viel lernen?
Es gibt ganz viele und es gibt immer mal wieder neue Person. Ich sehe hier gerade Anthony Robbins liegen, den finde ich halt super, super toll. Die Energie und die Kraft, mit der er seine Sachen vermittelt. Ja, es gibt wirklich viele Menschen, ich könnte jetzt nicht einen irgendwie nennen, aber es gibt viele Menschen, die mich faszinieren. Okay. Und ich gucke dann immer auch sowas, was kann ich mir von ihnen abschauen. Aber ich wüsste jetzt nicht eine.
Und hast du ein Lebensmotto oder ein Zitat, was dich begleitet, was dich inspiriert?
Also mein Lebensmotto ist wirklich, Glück ist eine Entscheidung.
Ja.
Das muss ich mir immer wieder selber auch klar machen. Ne? Wenn ich mal in so ein Gefühl reinrutsche, dass ich denke, ach, es ist alles doof oder sowas, dann hole ich mich echt zurück und sage, nee, warte mal, du kannst jetzt glücklich sein. Und ich drehe es dann eben immer um und überlege mir, wofür kann ich dankbar sein? Was habe ich denn schon alles? Und ich habe so viel, ich habe so unglaublich viel. Und das vergesse ich halt zwischendurch immer wieder. Was ist, glaube ich, auch der Mensch. Und das ist mein Motto, Glück ist eine Entscheidung.
Stark. Und wenn es ein Problem auf der Welt geben würde, was du mit einem Fingerschnipsen lösen könntest, welches wäre das?
Ich würde sofort Hass auflösen.
Hm.
Liebe, nur Liebe in die Welt bringen und den Hass auflösen.
Wunderschön. Dankeschön. Wo findet man dich?
Im Internet unter www.isabelle-drescher.com. Und da von dort aus kommt man dann auf meinen YouTube-Channel und ja.
Dankeschön. Tausend Dank für das tolle, tolle Gespräch. Super inspirierend. Und ich glaube, da konnte man selbst, wenn man jetzt nicht raucht, richtig viel für sich mitnehmen. Also ich habe auf jeden Fall wahnsinnig viel für mich mitgenommen. Und vielen, vielen Dank auch für dein Sein. Danke, dass du da dafür losgehst und da so vielen Menschen auch einfach hilfst, dein Wissen weitergibst. Und dass du damals in Frankreich beschlossen hast, selbstbewusst zu sein und einen Weg zu gehen und seitdem einfach so viel erschaffen hast. Also vielen, vielen, vielen Dank und alles Glück der Welt für dich und für deinen Weg. Dankeschön.
Danke, dass ich da sein durfte.
Danke.
Ich hoffe sehr, dass dir dieser Podcast gefallen hat, dass du den ein oder anderen Tipp mitnehmen konntest und ihn vielleicht jetzt auch direkt für dich umsetzen kannst. Ich würde mich wahnsinnig freuen und wäre dir unglaublich dankbar, wenn du mir hier auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen könntest und ja, vielleicht einen kurzen Text schreibst, was du für dich mitgenommen hast aus dem Podcast. Und ich lese jede einzelne Bewertung. Ich freue mich wirklich aus tiefstem Herzen über alles, was ihr schreibt und es berührt mich wahnsinnig. Also ich kann gar nichts anderes sagen, außer danke, 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 danke für all die Liebe, die ihr zurückspielt. Und das zeigt es einfach so sehr, dass das, was man rausbringt, es kommt immer alles zurück und einfach danke für eure Unterstützung und wenn dir der Podcast gefällt, dann tust du mir auch einen großen Gefallen, wenn du ihn mit allen Menschen teilst, die du kennst, mit deinem Opa, mit deiner Oma, mit deinen Tanten, Onkels, Cousinen, mit deinen Geschwistern, mit deiner Familie, mit deinen Arbeitskollegen, mit wem auch immer. Spread the word, dafür Dankeschön und meine Vision ist es, mit diesem Podcast und mit meiner Arbeit so viele Menschen wie möglich zu erreichen und so viele Menschen wie irgendwie möglich für sich selbst und für ihr Leben zu begeistern, denn ich bin fest davon überzeugt, dass umso besser es uns selbst geht, umso mehr wir in unserer eigenen Mitte sind, umso mehr können wir nach draußen geben und ich glaube, wir sind gerade an einem Punkt in der Welt, wo es einfach wichtig ist, dass wir in unsere Kraft kommen, damit wir unser Ego alle mal zurückstellen und irgendwie schauen, dass wir füreinander da sind und dass wir diese Welt wirklich zu einem guten Ort machen, denn dafür ist diese Welt eigentlich da. Und wenn du möchtest, dann connecte dich mit mir auf Instagram oder auf Facebook. Du findest mich da unter @lauraseilercoaching. Da poste ich eigentlich fast jeden Tag so ein bisschen meine Gedanken und vielleicht findest du da für dich auch ein wenig Inspiration. Auf meiner Webseite kannst du dir das kostenlose Empowerment-E-Book herunterladen und du findest in den Shownotes einen Link zum Pre-Launch von der Rise Up and Shine University, von meinem Online-Programm, dass ich am 2. Januar live starten werde. Das ist ein Live-Online-Programm und du kannst dich jetzt anmelden für den Pre-Launch, wo du dann 4 Videos von mir zugeschickt bekommst. Das ist kostenlos und wenn dir diese Videos dann gefallen und du danach sagst so, yes, das ist irgendwie genau das, was ich jetzt gerade brauche und damit will ich 2017 in mein Jahr starten, dann kannst du dich ab dem 1. Dezember für die Rise Up and Shine University anmelden und dabei sein. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du da dabei bist und wir uns kennenlernen. Und ja, in diesem Sinne, genug gequatscht. Ich wünsche dir jetzt einen grandiosen Tag. Danke, dass es dich gibt. Danke, dass du dein Licht in die Welt bringst. Du bist ein Geschenk für diese Welt. Und ja, es ist einfach schön, dass es dich gibt. Danke und you know it, rock on and namaste, deine Laura.